Doop. Ja, Hebräer 6, Vers 1. Piet, los, Beeilung. Ja, letzte Woche ging es ja um Milch und Fleisch, so von Gottes Tiefen. Ja, und jedes Mal, wenn ich das lese, dann, keine Ahnung, pumpert mein Herz. Also ich fühle mich dann immer überführt, so, weil es logisch ist, dass es tiefer geht, ne? Aber nur jeden zur Erbauung, wenn das Herz dabei bumpert und man denkt so, oh, ich hätte es gern noch tiefer her und ich will dich noch tiefer kennenlernen, dann ist es ein gutes Zeichen. Weil dann ist man nicht träge geworden, sondern man brennt noch, weil man ein inneres Verlangen danach hat, Gott näher zu kommen. Ja. Und in der Gemeinde waren nicht alle träge geworden, sondern aber manche. Und deswegen musste Paulus halt, oder wer auch immer, hier schreiben und halt ermahnen und ja, zur Wachsamkeit halt aufrufen. Und als ich es letzte Woche vorbereitet habe und dann gepredigt drüber habe, so ein, also mich hat es erbaut, ermahnt, aber auch gleichzeitig irgendwie erbaut, so ein, mehr mit Inbrunst näher zu kommen wieder. So, ne? Nicht, dass ich nicht mit Inbrunst Gott nah bin, aber es ist genauso wie, wenn ich irgendeinen Film sehe über Ehe, so zum Beispiel, ne, und da ist ein Traum-Ehemann, der seine Frau auf Händen trägt und so weiter. Ne? Und ich gucke das an und dann sehe ich ja auch automatisch mich. Ne? So ein, wie ich vielleicht nur die Schubkarre nehme oder so, ich weiß nicht. So ein, und, ne? Und ich bin dann auch davon überführt und denke so, ja, so ist es eigentlich, so sollte es eigentlich sein. Und das bewegt mich natürlich in dem Moment dann auch wieder, meiner Frau näher zu kommen. Ne? So. Und genauso macht das Gottes Wort mit uns. Wer Wahrheit auf Wahrheit achtet, der wird überführt sein, aber auch gleichzeitig neu entfacht, irgendwie dem näher zu kommen, weil man erkennt, dass man selber davon entfernt ist. Ne? Von daher, seht es als Erbauung, so als Trost. So. Fangen wir einfach an. Hebräer 6. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen. Das heißt nicht, dass nicht mehr über Jesus gepredigt wird so ein, oder über das Evangelium, aber nur damit wir jetzt wieder reinkommen, er hat ja gesagt, so ein, ihr müsstet eigentlich schon Lehrer sein. Ihr habt schon so viel gehört, so ein, ihr müsstet eigentlich schon tiefer gehen und die Gnade nun verstanden haben endlich. Auch verstanden haben, wer Jesus Christus wirklich ist. Und dass wir nur durch ihn allein Erlösung und Gerechtigkeit finden. Und Gemeinschaft mit Gott. So, und das ist der Grund, ne? Jesus, sagt er in Korinther, glaube ich, Jesus ist der Grund, auf den die Gemeinde baut, ne? So, er ist, das ist die Basis. Jesus Christus ist Gott und er ist für uns Sünder gestorben. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Weil Gott nicht möchte, dass irgendeine Seele verloren geht, ne? Sondern er möchte, dass alle Menschen errettet werden und so weit finden, ne? Aber er sagt ihr, hey, ich kann mit euch nicht tiefer gehen, weil ihr Jesus verlassen habt. So. Und diesen Blick auf ihn, das, er ist nicht mehr das Zentrum, sondern die Dinge, die euch früher beschäftigt haben, sind wohl das Zentrum geworden. Ja. So. Von daher, das ist bei uns ja nicht so, denke ich. Also bei denen, die ich hier kenne, so, Jesus ist im Zentrum, wir wissen genau, wer er ist und wir folgen ihm nach. Ja. So, wir stehen fest im Glauben. Und deswegen sagt er hier, aber jetzt muss ich euch wieder die Gnade lernen. So, und Jesus wieder nahe bringen, als ob ihr Babys seid. Ne? Als ob ihr gerade zum Glauben gekommen seid. So. Darum sagt er jetzt, nee, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja wachsen im Glauben. Und wir wollen ja wachsen und erwachsen werden. So, geistlich. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus jetzt lassen und zur vollen Reife übergehen. Wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken. Also es ist nicht Buße tun von Sünde, sondern Buße tun von von eigener Kraft Gott nahe zu sein, Gott näher zu kommen. Ne? Diese Selbsterlösung, so, die man in Religion findet. So, für mich, tote Werke sind aber auch alles, was ich tue, nicht zur Ehre Gottes. All diese Zeit, die ich verplemper mit Sinnlosigkeit. So, all die Sachen, die ich tue, die verbrennen werden, weil sie niemand nützen, außer mir vielleicht in dem Moment. Ne? So, und davon sagt er, das ist doch die Basis, wenn man zum Glauben kommt, man empfängt ein neues Leben, das ist der Grund, Jesus, so, und als nächstes macht man sich frei vom Alten und wächst in das Neue rein. Ne? So. Weiter zur Basis des Evangeliums, also Buße von toten Werken, Selbstgerechtigkeit und den Glauben an Gott. Ne? Den Glauben, dass Jesus der Erste ist, das gemacht hat, was er gemacht hat. Nämlich uns gerecht gemacht. Mit der Lehre von Waschung, also Taufen. Ne? Die Bibel hat drei Taufen. Einmal die Wassertaufe. Und biblisch, die Taufe ist, wenn jemand Jesus Christus annimmt als seinen Erlöser und sagt, komm in mein Leben und jetzt töte mich und jetzt möchte ich ein neues Leben haben und du bist jetzt der Herr und der Bestimmer und ich folge dir nach, egal wohin du mich führen willst. Ich lebe jetzt nicht mehr selbst, sondern du lebst jetzt. Und dann als äußerliches Zeichen bei Christen, Christsein, Jesus Nachfolge, was Praktisches, Sichtbares ist, wie das Licht auch praktisch und sichtbar ist für alle, ob sie das Licht mögen oder nicht, so lässt man sich taufen. Ne? Sozusagen der Ehering. So ein äußeres Zeichen dafür, für was schon passiert ist. Ne? Deswegen machen wir auch keine Kindertaufen. So, kommt bei mir überhaupt nicht in Tüte. So, jeder soll sich selbst entscheiden, ob er mit Jesus überhaupt gehen möchte oder nicht. Ne? Eine andere Taufe, eigentlich hatte ich überlegt, ob ich jetzt 6 Wochen ein Thema so mache, biblisch, aber da reden wir so oft drüber und das kommt doch immer wieder. Vielleicht mache ich es noch, aber ich sage es nur kurz, was wir glauben. Eine andere Taufe ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. So, das ist, wenn jemand von neuem geboren ist und der Geist wohnt dann inne, ne, dieser Unterpfand. So, aber man möchte dann anfangen, praktisch tiefer zu gehen und nicht mehr in seiner Kraft zu leben und zu dienen und zu wirken, sondern in Gottes Kraft. So, dann kommt der Heilige Geist auf ein und man empfängt Gaben, Kräfte, Weisheit, Visionen oder sonst irgendwas. Irgendwas Übernatürliches, was nicht menschlich ist. Ne? So. Und dann gibt es noch die Feuertaufe und die erwartet uns, wenn wir hier endlich mal fertig sind oder Jesus kommt und uns nach Hause holt. Ne? Und da, wo die anderen vor Gericht stehen und in den Feuersee geworfen werden, so die sich gegen Gott entschieden haben, so da stehen wir an einer anderen Stelle, weil wir sind ja schon gerichtet, freigesprochen. So, aber Gott wird uns anzünden. Ne? Und dann werden wir brennen, ganz kurz. Ne? Und all das, was wirklich gute Frucht ist, wird bleiben. Weil das Schlechte will Gott in seinem Reich nicht mehr haben. Ne? Von daher, das wird ausradiert, das wird gelöscht. Das ist was Tolles für uns. Ne? Früher hatte ich so ein bisschen Angst immer, wenn ich drüber nachgedacht habe, was bleibt denn da übrig? So, ne? Aber jetzt gerade so, wenn ich drüber nachdenke, bereitet es mir Freude, weil all das, wofür ich mich schäme oder das, wofür ich sage, oh ja, da möchte ich dir so gern näher sein oder dir mehr geben, all diese Verschwendung von Ressourcen oder Zeugs, Gedanken und Krams, das ist doch toll, das nehmen wir nicht mit in die Ewigkeit. Ne? Das bleibt dann da und dann weg ist es. Gott denkt da nicht mehr dran, das ist nicht mehr sichtbar. Ist noch besser, als ins tiefe Meer zu werfen. So, es ist einfach weg. Ja. Und nur das, was Jesus ausmacht, nur das Schöne und das Gute, das Licht, die Wahrheit, das Leben, das bleibt. Schön. Freue mich. So, ich freue mich auf die Feuertaufe. Das waren die Taufen. Und weiter. Von der Handauflegung. Ne, das ist dieses Ausstrecken nach dem Heiligen Geist. So, das ist dieses Autorität bekommen und Heiligen Geist geben, dieses Handauflegen, segnen und sagen, Gott, das ist dein Werkzeug, mach dieses Handauflegen, sagen, Gott, schenke hier Heilung. Und es geht. Ne? Das ist Gottes Wille zu praktizieren, aber in seiner Kraft, in seinem Willen. egal ob wir das uns wünschen oder nicht. Ne? So. Und Paulus sagt auch, streck dich aus nach diesen Geistesgaben, so, weil allein nur Christ sein ist doch langweilig. So, ich meine, nur Gott kennenlernen, das fetzt nicht auf Dauer. Da wird man müde und dann, ach, das macht doch keinen Sinn. Ne? So, es macht doch viel mehr Spaß, wenn man, ich weiß noch, ich war, ich glaube, 3 Jahre oder 4, ich weiß nicht mehr, so in einem Fußballverein. Wegen meinem Freund. Der war sportlich, ich nicht. Aber ich wollte gern das teilen, was er so. Ich wollte einfach bei ihm sein. Ne? So. Also war ich in einer richtigen Fußballmannschaft. So. Und ich war sogar eingesetzt, ne? 4 Jahre als Auswechselspieler. So. Ne? Und es war langweilig. Es war total langweilig. Du sitzt die ganze Zeit nur da, alle spielen, alle werden bewundert und du sitzt nur auf der Bank und bist gedemütigt und denkst so, warum bin ich eigentlich hier? So, ne? So, es ist nur daneben zu sitzen und zuzugucken, wie andere das Spiel spielen, das ist einfach, begeistert mich nicht. Ne? Okay, vom Fernseher, da begeistern sich irgendwie alle, aber, ne? Aber wenn du in einer Mannschaft bist, da willst du mit dabei sein, das ist es. Du lernst, du fällst, du stehst wieder auf, ne? So, du hast Erfolge, so, du bist in einem Team, ne, du lernst Zusammenhalt, du siehst, wie man einander braucht und jeder ist für einen da. Man hat einen Ort, wo man sich zu Hause fühlt. Ne, so. Und genauso ist es mit Gemeinde, ne, dieses Handauflegen, dieses füreinander da sein und sich in Gott erbauen und stützen. Ne, ist super wichtig. Wer sich nicht ausstreckt nach Geistesgaben, und die bekommen wir ja nicht für uns, sondern für andere. Ne, so. Gaben gibt es nur für die anderen. Aber wer das nicht tut, der ist, setzt sich selber ins Aus, als Auswechselspieler. Der setzt sich dorthin, wo er nicht benutzt wird. So, ne? Und ich bin dankbar, dass es bei Gott anders ist als im Fußball oder in der Welt. Weil ich oft für das, was ich tun soll, auch kein Talent habe. Ne? Oft auch wenig Motivation. Ne? Aber Gott, deswegen, wir brauchen seinen Geist, wir brauchen ihn. Und er schickt Kraft und Motivation und er schickt Talent. Und auf einmal gelingt alles, was du anfasst. Ne? Weil Gott das nun mal so will und dich ausgesucht hat. Deswegen, ich bin da froh, dass mein Dienst für Gott nicht davon abhängig ist, wie toll ich bin. Ja? So. Aber ausstrecken, das ist was Herrliches. Man geht zu Gott und sagt, ich möchte benutzt werden und jetzt gib mir deinen Geist und deinen Blick und die Vision, was ich brauche. So, mach du die Türen auf, die du offen willst und dann werde ich da durchgehen. So, aber benutze mich, ich will nicht nur zugucken, ich möchte dich selbst erleben. Ne? Das gehört mit zur Basis. Der Totenauferstehung gehört auch mit zur Basis. Das ist die Trübsalzeit, da wo die Toten dann auferstehen werden, kurz bevor Jesus kommt. So. Das sagt, spielt auch mit rein, so dass die Zeit kurz ist und man den Blick hat auf, warte her, ich warte, du kommst. Ne? Und dann wird niemand verloren sein. Ne? So, und dieses, es wird alles ein Ende haben. So, und dieses, ich habe nicht mehr viel Zeit. Dieses Bewusstsein, dass an mir mitliegt, so ein ob die Menschen von Gott hören oder nicht. Das auch an mir liegt, das so tief verwurzelt ist in meinem Glauben, dass es mir einfach klar ist, dass jetzt noch die Gnadenzeit ist. Dass ich ein Teil da bin, der rausgeht mit einem Flyer und mit einem Schild und für Jesus einstehe. Sage, Leute, kommt, ihr werdet sterben, jetzt kommt endlich in Gottes Schutz. Und es ist so irgendwie. Das ist so ein Glaubensding, ne? So eine Überzeugung. Ob was real ist oder ob man es nur versteht und davon überzeugt ist. Ne? So ob es Theorie ist, die für einen sehr, sehr bewegend ist, oder ob es einfach Realität ist. So einfach eine Selbstverständlichkeit. Ne? So selbstverständlich, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss. Das ist das, wovon Paulus halt redet. All diese Sachen hier, das ist der Grund, so, das sollte selbstverständlich sein, das sollte schon ins Herz, ins Blut, ins Mark Realität sein. So, da braucht man nicht mehr gelehrt werden, das ist einfach so. Ne? Deswegen, dann kann man doch weitergehen und bauen. Ne? So, weißt du, dass man einfach durchs Leben geht und sagt, ja, ich habe hier eine Bestimmung, ich bin berufen und erwählt, so, Und es ist egal, wie schwach ich bin, du bist stark und deswegen mach, benutz mich. Die Zeit ist knapp her. Lass mich nicht zu Hause vom Fernseher hocken, sondern gib mir das Herz, schick mich raus, so. Ne? So, und bald kommst du wieder und dann ist alles hier vorbei. Und der letzte Punkt, das ewige Gericht. So, das Gericht, das auf alle Menschen kommt, so, ob sie wollen oder nicht, ob sie davon überzeugt sind oder nicht, so, dass man wirklich weiß, so, es geht wirklich um ewiges Leben oder ewigen Tod. So, ne? Es geht wirklich darum, Menschen eine Chance zu geben, so wie Gott uns eine Chance gegeben hat. Und er sagt, das ist alles Basis, das wisst ihr, das haben wir euch so oft gelehrt, so von Anfang an, aber ihr versteht es immer noch nicht. So, ihr tut so, als ob das was Großes ist, darüber zu reden, aber das ist doch Kinderkram, ne, geistlich gesehen. Das ist die Milch, so, das ist das, was uns Hoffnung bringt, so, und das ist das, was uns vorantreibt, das ist das, warum wir überhaupt da sind. So, ne. Das müsste so fest in euren Herzen sein, so dass ihr das schon leert, dass das einfach da ist. So. Und ich bin froh, in einer Gemeinde zu sein, wo das so ist. So, wenn ich da bei uns gucke, so, ich bin da dankbar für. So, wir sind alle fest, wir wissen, dass das alles da ist und normal ist. Ne? Für uns ist es Alltag. So, das ist nicht, worüber wir lesen, denken so, ach echt, so, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, sondern das ist alles schon Vergangenheit, da haben wir schon drüber nachgedacht. Ne? In der Bibel geforscht, was Gott dazu sagt und so. Und deswegen lasst uns tiefer gehen und Fleisch essen. Auch die Vegetarier. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Ja, ein Vers, um den viel gekämpft wird in der Theologie. So. Im Grunde sagt es nicht mehr aus, als wenn jemand von Neuem geboren ist und sich gegen Jesus wieder entscheidet, dann war es das. So. Weil man halt Jesus nicht immer und immer wieder kreuzigen kann für sich. Ne? Nicht immer wieder sagen, ach doch, jetzt. Und wenn ich das lese, diesen Vers, dann muss ich immer an eine Person denken. Da waren wir evangelisieren und haben gegrillt bei uns im Gemeindehof und da kam ein Mann von der Straße und der kam zu mir und keiner war da und wir haben echt lange uns unterhalten und er kam halt und hat gesagt, ah, ja, ich war damals echt unterwegs mit Jesus. So, war noch DDR und wir waren, ich habe studiert, so, und wir haben evangelisiert. Ne? Und damals in DDR evangelisieren auf dem Campus, das ist, war nicht ohne. So, das kann man sich heute vielleicht auch nicht denken. So, ne? So, ja, und ihm wurde angeboten dann entweder, dass sie ihm das Studium wegnehmen, ne? So, dass er nicht mehr weiter studieren darf, wenn er nicht aufhört, von Jesus zu erzählen. So, und er ins Gefängnis kommt, so, ne, weil er gegen die Prinzipien des Staates evangelisiert, ne, so, oder dass er halt von seinem Glauben abgeht. Ne. Und er ist ins Gefängnis gegangen. Er hat gesagt, nee, ich stehe zu meinem Jesus. Ne. Und im Gefängnis hat er Jesus dann abgeschworen, ne, ist zusammengebrochen. So. Und hat gesagt so, nee, ich will nicht mehr mit Jesus sein. Ich möchte studieren und ein ordentliches Leben haben und so weiter. Und Jahre später dann hat Gott ihn zu mir geschickt so, und wir haben uns unterhalten drüber und er hat mit dem Vers hier gegeben, hat gesagt, ja, ich weiß noch, wer Jesus ist und ich glaube, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist, und aber ich komme nicht mehr zu ihm und hier steht's auch. Und ich so, ach, Gott ist gnädig, ich habe das noch nicht gelesen, ich habe nicht viel drüber nachgedacht. Ne? Ich habe gesagt, hey, Gottes Gnade ist aber auch sehr groß. Ne? So. Und ich hoffe, dass er, ja, dass er nur vom Weg abgekommen ist. Ne? So. Und dass er nicht wirklich abgefallen ist. Ne? So, sondern ja, auf Umwegen wieder zu Gott zurückkommt. Ne? Weil da, wo ein Brennen ist und ein Wunsch danach, wieder zum Gott zu kommen, weiß ich nicht. Ne? Aber wie auch immer, Gott weiß es. Aber mich hat es gewarnt damals und geschockt auch. Ne? Es ist möglich, Jesus und die Errettung zu verlieren nicht. Ne? Verlieren ist ja, wenn man sagt, oh, wo ist denn? Hat doch gerade noch die Errettung. Sondern wenn man abfällt. Und ich bin dankbar, dass es laut Bibel nur eine einzigste Sünde gibt, um nur eine einzigste Sache, und das ist meine Entscheidung, mich gegen Gott zu stellen. Ansonsten sagt die Bibel, dass Gott das nicht zu. Und ich will das nicht. So. Von daher kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass ich in den Himmel komme. Aber hier waren anscheinend ein paar Leute, die dabei waren, die alles geschmeckt haben, die verstanden haben und die von sich selbst dann aus irgendwelchen Gründen entschieden haben, nee, will ich nicht mehr. Und das war's dann. Vers 7. Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Und dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe, es wird am Ende verbrannt. Ein Leben im Geist, nenne ich das. Oder ein Leben im Fleisch. Und es ist doch schön, weil ich lese das hier und ich denke, diese zwei Böden, ne, die ich sein kann. Und ich habe mich entschieden und ich entscheide mich jeden Tag, muss mich jeden Tag entscheiden, dieser gute Boden zu sein. Ne? Und Gott gießt ja seinen Geist aus, dieses Bewässern, ne? So dieses dauerhafte Beregnen, ne? Dieses Baum, der an Bächen steht. So ein, ne? Die Quelle ist unerschöpflich und immer da. So ein, ne? Und ich möchte gute Frucht. Und das ist halt eine Entscheidung, dieses tägliche Sterben, ne? Dieses Aufstehen und dieses durch den Tag gehen und sich bewusst immer wieder zu entscheiden, nee, ich möchte nützlich sein. Ja? Ich möchte gute Frucht. Ich möchte, lass nicht zu, dass der Feind oder ich selbst schlechten Samen ausstreue. Ja? Und wie ärgerlich ist es denn, wenn du ein Bauer bist und hast dein Feld bewirtschaftet und es ist gerodet und alles ist fertig, ne? Und dann streust du deinen guten Samen aus, ne, und du wartest und es fängt an zu wachsen und du stehst irgendwann auf, guckst auf dein Feld, das so viel Arbeit gemacht hat und Mühe, ne, und dann denkst du, Mist, Donn und Disteln, ne, das ist doch das Gelumpe, das ich rausgerissen habe. Ne, wo sind denn die guten Früchte? Und für mich Donn ist die Sünde, die wir in unserem Leben zulassen können, wenn wir das wollen. Und die Disteln sind für mich diese toten Werke, dieses nicht wirklich Sünde, aber dieses Nutzlose. Dieses nicht zum Guten zu gebrauchen, nicht erbäulich, nicht nützlich für das Werk Gottes. Ne? So, das kann mein Weltlichkeit sein oder Faulheit oder Fleischlichkeit oder irgendwas anderes. Ne? So. Und das ist doch klar, entweder ernten wir Segen oder Fluch. Und ich finde es so schön, dass Gott uns das hier verspricht. Das ist eine Verheißung hier. Und der sagt zu uns, wenn du mir vertraust und auf Segen zielst, so, dann wirst du auch Segen ernten. Ne? So, und sehe das Gute aus jeden Tag und ich werde dich beschenken. So, ne? Ich habe nur Segen für dich, für meine Kinder. Leben im Geist und in Gottes Willen. Vers 9. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Und das ist schön, der Redner sagt dann mal so, ich habe euch das zwar gesagt, jetzt, dass etliche abgefallen sind, ne, dass manche ihre Erlösung verloren haben aus freien Willen und sie auch nicht wieder zurückkaufen können. Ne, aber ich weiß auch, dass ihr nicht so weit seid. Ne. Und er kommt und ihr Herz bumpert schon wieder weniger, wahrscheinlich, beim Lesen. Ne? So. Ihr Geliebten, ich weiß, euer Zustand ist besser, ne? Weil er noch mit der Rettung, mit Jesus verbunden ist. Ne? Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und immer noch dient. Er sagt so, ich ermahne euch nicht, um euch zu richten, sondern nur, um euch zu bewahren, weil ihr steht gerade am Rand, an der Grenze. Und ich will nicht, dass ihr diese Grenze überschreitet. Nee, bleibt in dem Rahmen, den Gott euch schenkt. Ne? So, auf diesem Grund, Jesus. Und im Jakobus 2, Vers 14, sagt der Jakobus ein bisschen was über die Werke. Haben wir schon 1000 Mal gelesen. Lesen wir es 1001 Mal. Jakobus 2, 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube, aber hat doch keine Werke? So. Das ist eine gute Frage. Das ist das auch, worum es hier in Hebräer gerade geht. Diese toten Werke und diese lebendigen Werke. Ne? So, diese guten Früchte oder diese schlechten Früchte. So. Und es ist doch klar, was nützt es mir, wenn ich mich entscheide, mit Jesus zu gehen, aber es überhaupt nicht Realität wird, überhaupt nicht umgesetzt wird, wenn es nicht, ne, dieses träge werden, ne, dieses, was wir letzte Woche hatten, ihr seid träge geworden im Hören und im, ihr wendet Gottes Wort nicht an, sondern ihr konsumiert, aber ihr sollt doch lernen, anzuwenden, ne, das praktisch zu sein, lebendig zu machen. So. Also was nützt es denn, wenn man Glaube hat, aber keine Werke, die aus dem Glauben kommen? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, ja, geh mal in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, ja, was würde es das denn helfen? Ja, Gott segne dich und ja, such dir woanders was. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, ja, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweis mir doch deinen Glauben aus deinen Werken. Und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl dran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Lebendiger Glaube. Und das ist der Punkt, wo ich merke, deswegen ist dieser Grund so wichtig, auch dieses Verständnis dafür, dass ich es nicht schaffe. Ja, diese tiefere Demütigung, dass ich an dem Punkt bin, wo ich sage, nur du kannst es tun. Wie könnte ich ein geistliches Werk vollbringen? Ich bin Mensch. Ja, so dieses Ausstrecken danach und zu sagen, dann mach's lebendig. Aber das bin halt ich. Und ich muss mich halt entscheiden als Kind Gottes, wie möchte ich meinen Glauben leben? Möchte ich meinen Glauben leben oder möchte ich nur glauben? Und er sagt, ich erkenne bei euch Werke. Ihr dient, ihr liebt einander. Ihr praktiziert, was Jesus gelehrt hat. Ihr praktiziert, was Jesus sein Charakter ist. Ihr seid bemüht. Waren schon eine tolle Gemeinde. Die waren bemüht, sich zu lieben, ne? Einander da zu sein. So. Und das ist toll. Wir wünschen, Vers 11, aber dass jeder von euch denselben Eifer beweise, so dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Und er sagt, aber es geht doch nicht nur um die Werke, sondern es geht doch auch daran, dass man die Gewissheit, die man in Jesus nur findet, festhält, ne? So. Und das ist toll, dass ihr euch liebt und es ist toll, dass ihr dient, aber kommt wieder zurück zu Jesus. Ja. Wir wünschen uns, dass ihr denselben Eifer wie in der Liebe zu praktizieren, beweist darin, dass ihr auch Jesus festhaltet, bis ans Ende, mit Gewissheit. Ja. Damit ihr ja nicht träge werdet, so wie er schon gesagt hat, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Ja. Und das ist es, oder? Glauben und Geduld, das brauche ich. So, mit Jesus das erste Jahr ist herrlich. Ne? So, dann kommt das zweite und du merkst, oh, du brauchst Geduld. Ne? So, wer weiß, nach 40 Jahren merkst du vielleicht, es ist geht eigentlich Gott immer um das Gleiche. Ne? Wenn du deine Bibel 100 Mal schon gelesen hast, dann merkst du auch, es geht immer nur ums Gleiche. Ne? So. Und dein Herz wird Tag ein, Tag aus, bis du endlich bei ihm bist, immer wieder damit zu kämpfen haben, ihn zu lieben. Dich ihm hinzugeben. Man wird da drin nie stärker. Das ist ein täglicher Kampf, ein tägliches sich sterben, bis man endlich da ist. Deswegen ist es so wichtig, Geduld zu haben. Und Paulus ermutigt hier die Gemeinde und sagt, ich weiß, ihr geht gerade durch schwere Zeiten und ich weiß, ihr versucht es richtig zu machen, aber haltet fest an Jesus. Mit Geduld. Beständig. Vertraut ihm beständig. Und dann gibt es ein Beispiel von Abraham, Vers 13. Denn als Gott den Abraham die Verheißung gab, da schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst, und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Ja. Abraham war 75, Gott kommt zu ihm und sagt, na, du alter Knacker, kriegst noch ein Kind von mir. Und nicht nur das, aus dir mache ich ein Volk wie Sterne am Meer. Und nicht nur das, aus dir wird der Erlöser kommen. Nicht nur das, das Volk, das ich aus dir machen werde, aus dir und deiner alten Frau, wird mein Volk. Nicht nur ein Volk, nicht nur ein großes Volk, nicht nur ein starkes Volk, nein, es wird mein einziges privates Völkchen sein. Ne? Und ich werde über euch wachen und euch segnen. So. Und Abraham wird 76, nichts passiert. Abraham wird 77, nichts passiert. Abraham wird 78, nichts passiert. Abraham wird älter und älter. Und Abraham wird 90, nichts passiert. Und Abraham wird 95 und nichts passiert. Abraham wird 100 und der Engel kommt, wie versprochen, und sagt, jetzt ist es soweit. Weil jetzt ist es noch unwahrscheinlicher, dass es passiert. Aber ich will an dir beweisen und erweisen, wer ich bin. Guck dir das an. Gott hält, was er verspricht, und das hat er auch uns. Und so erbaut hier der Schreiber an die Hebräer, und er sagt so, ihr könnt Jesus vertrauen, seinen ganzen Werk, weil Gott hat bei sich selbst geschworen. Ne? Und wer schwört, der schwört bei was wichtiger ist. Ne? So, ich habe früher mal bei meiner Mama geschworen oder sowas. Ne? So. Aber Gott, das Größte, das gibt es nun mal er selbst, deswegen schwört er bei sich selbst. Ne? So. Abraham wurde es verheißen, weil er geglaubt hat, vertraut hat und geduldig gewartet hat. Ne? Genauso können wir uns auch gegenseitig erbauen und sagen, ja, Gott wird machen, was er gesagt hat, egal wie lang es noch dauert. Vers 16. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren, und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, Jesus, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich selbst mit einem Eid verbirgt. Damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter dem Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Zwei Pfeiler, zwei Gründe, an die wir uns festhalten können, warum wir zu 100% sicher sein können, dass Gott uns nicht loslässt. Der eine ist Jesus, so der Hohepriester, der nicht einmal im Jahr ins Allerheiligste geht, um für uns einzustehen, sondern der vorangegangen ist, der den Vorhang zerrissen hat, dem wir nachfolgen dürfen ins Allerheiligste. So eine feste Zuversicht. Und das andere, dass Gott es versprochen hat und er Gott nicht lügen kann. So. Gott gibt Verheißungen und Gott hält, was er verspricht. Amen. Reicht. Ja, ich danke dir für diese Zuversicht, die wir haben in dir. Und ja, dass wir keine Angst haben müssen, so vor von dir abzufallen, so dir Erlösung zu verlieren, weil ja, wir das gar nicht vorhaben, wir das nicht wollen. So, wir wollen dich und wir halten fest an dir. Ja. Geduldig. Manchmal ist es schwerer und manchmal ist es einfacher. So, aber ja, ich danke dir, dass du so beständig bist. Du bist wirklich ein Anker für meine Seele, Herr. Ja. Egal welcher Sturm kommt, du bist stark genug, du hältst mich an der richtigen Position. Du lässt mich nicht wegdriften. Ich danke dir so sehr dafür. So, du bist ein Hohepriester, der mich ins Allerheiligste reinführt. Auch dafür danke ich dir so sehr. Ja, ich freue mich, wie wir es vorhin gesehen haben. So, ich freue mich drauf, so in deine Augen zu sehen. So, dein Gesicht zu betrachten mit meinen eigenen Augen. Deine Stimme zu hören in meinen Ohren. Ich freue mich da so sehr drauf. Ja. Ja, ich danke dir für diese Zuversicht, die wir haben in dir. Nirgends beangst. So, ja. Pass auf uns auf und ja, und führe uns weiter, ja. So, bis zum Ende, bis wir bei dir sind. Ja, danke dir. Amen.